Moin moin und herzlich willkommen zu Hör dich clever, der Gesundheitstalk des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie zu einer neuen Ausgabe von Hör dich clever, dem Gesundheitstalk vom Evangelischen Krankenhaus Oldenburg begrüßen. Heute geht es um das Thema Aneurysma. Zu Gast im Studio ist Privatdozent Dr. Christian Mattis. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mattis.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Herr Dr. Mattis, mögen Sie sich einmal vorstellen, welche Funktion haben Sie im Evangelischen Krankenhaus und mögen Sie ein paar Sätze zu Ihrer Vita sagen?
Sehr gerne. Ja, ich bin vom Beruf interventionell tätiger Neuroradiologe und ich leite jetzt seit 2017 das Institut für Radiologie und Neuroradiologie im Evangelischen Krankenhaus.
Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung, Herr Dr. Mattis. Dann wollen wir gleich mal in das Thema einsteigen. Es geht ja heute um das Aneurysma. Viele von uns haben es gehört, verbinden damit immer etwas Bedrohliches. Vielleicht mögen Sie aber erstmal erläutern, was genau ist eigentlich ein Aneurysma und woher kommt der Begriff?
Okay, das Wort Aneurysma, das kommt eigentlich aus dem Altgriechischen und das bedeutet Aufweitung, wörtlich übersetzt. Mhm. Und in der Medizin meint man damit meist eine Aufweitung der Blutgefäße. Und aus diesen Aufweitungen können unter Umständen auch richtige Aussackungen werden. Und ja, diese Aneurysmen, die müssen nicht, aber die können wachsen und dann eventuell auch irgendwann platzen. Und je nachdem, wo das im Körper dann passiert, kann das durchaus gefährlich sein.
Also tatsächlich geht es im schlimmsten Fall um Leben und Tod, um nichts anderes.
Ja, kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Man darf das nicht pauschal so bedrohlich immer formulieren, sondern man muss das im Einzelfall beurteilen. Und ja, diese Aneurysmen, die entstehen typischerweise an so Gefäßaufzweigungen, also immer dort, wo sich das Blut dann entscheiden muss, ob es nach links oder nach rechts fließt. Und diese Entstehungsmechanismen dahinter, die hat man noch nicht ganz vollständig verstanden, aber eine wesentliche Rolle scheint zu spielen, dass so eine innere Schutzstruktur, die sogenannte Membrana Elastica Interna, als allererstes beschädigt ist. Und dann kommt es im weiteren Verlauf zu Zelluntergängen in den einzelnen Schichten, weil verschiedene Einzelschichten der Blutgefäßwand so Botenstoffe ausschütten. Und das kann dann letztlich zum Zelluntergang in diesen Gefäßen führen und die Gefäßwand kann sich verformen und letztlich führt das dann zu einer sichtbaren Vorwölbung der Gefäßwand, also so einem Aneurysma.
Also Sie sagten gerade sichtbare Auswölbung, wie darf man sich das vorstellen? Wie groß können diese Ausweitungen oder Aussackungen, das scheint dann ja noch eine Steigerung des Ganzen zu sein, wie groß kann sowas werden, so ein Aneurysma?
Also es gibt ganz kleine Aneurysmen, also die entstehen ja quasi aus dem Nichts, aus einer normalen Gefäßwand.
Das ist ein Prozess wahrscheinlich auch, es wächst so langsam vor sich hin.
Genau, und sobald es dann irgendwie eine Andeutung sackförmige Form aufweist, also mit einem Hals, dann spricht man eben so von einem sackförmigen Aneurysma. Und das kann von der Größe dann durchaus auch mal über 2 Zentimeter groß sein, selten auch noch größer. Okay. Aber die meisten Aneurysmen, die sind so um die 3 bis 5 Millimeter groß im Durchschnitt.
Ja. Wie verbreitet sind die Aneurysmen und können Sie sagen, wenn man selber betroffen ist, wie macht sich sowas bemerkbar oder macht sich sowas überhaupt bemerkbar oder wie stellt man überhaupt ein Aneurysma im Körper fest?
Also zur Verbreitung vielleicht dazu noch eine kurze Begriffsklärung. Man spricht häufig von den unrupturierten Aneurysmen, damit meint man, die sind noch nicht geplatzt.
Ja.
Und die Aneurysmen, mit denen ich mich ja hauptsächlich beschäftige, sind die, die im Kopf gelegen sind. Und da ist der Fachausdruck intrakraniell für. Und weil unrupturierte intrakranielle Aneurysmen so lang ist, kann man das auch mit UIA abkürzen. Also diese UIAs, die sind in der erwachsenen Weltbevölkerung relativ häufig. Und so etwa 3% der erwachsenen Weltbevölkerung ist betroffen. Wenn man das jetzt in Deutschland auf etwa 70 Millionen Erwachsene bezieht, dann sind das also etwa 2 Millionen UIA-Träger, die in Deutschland leben.
Und 2 Millionen, das ist ja doch eine ganze Menge, ja.
Genau, das ist also relativ häufig und dass immer mehr von den Aneurysmen inzidentell, sagt man, also unwillkürlich, ohne dass man das eigentlich möchte, gefunden werden. Das liegt auch daran, dass immer häufiger MR-Untersuchungen durchgeführt werden, wo man auch die Gefäße darstellt. Und ohne dass man das dann eigentlich möchte, findet man so ein Aneurysma. Wichtig in dem Zusammenhang ist noch, dass der allergrößte Teil von diesen UIAs, also diesen unrupturierten intrakraniellen Aneurysmen, intakt bleibt, also nicht platzt. Und nur etwa 2 von 1000 der betroffenen Patienten pro Jahr erleiden eine Subarachnoidalblutung. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht ignorieren, dass in wenigen Fällen, in denen es dann zu einer Ruptur kommt,
ja,
die Folgen für die Betroffenen dann oft sehr schwerwiegend sind. Und zwar ist in etwa 35% der Fälle so eine Blutung dann fatal, also mit anderen Worten tödlich.
Oha,
und nur etwa ein Drittel der Überlebenden würden dann zu einem, ja, von ihnen selbst so bezeichneten normalen Leben zurückkehren können.
Ja, also die Folgen sind dann doch in den meisten Fällen sehr schwerwiegend und im schlimmsten Fall tödlich, tatsächlich.
Ja.
Aber Sie sagten, dass das passiert, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr gering ist die Chance, ja, dass das passiert.
Ja, über alle Aneurysmen ist das so. Also man kann sicherlich festhalten, nicht jedes Aneurysma muss behandelt werden. Also die Frage, ob ein Aneurysma dann behandelt werden muss, das hängt dann von dem Risiko der Ruptur dieses Aneurysmas ab.
Mhm.
Aber es hängt auch davon ab, wie hoch das Risiko einer sinnvollen Behandlung ist. Mit anderen Worten, es kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, ein bestimmtes Rupturrisiko in Kauf zu nehmen, wenn man sich dafür gegen ein noch größeres Behandlungsrisiko entscheiden kann.
Also die sogenannten Nebenwirkungen, die können auch erheblich sein bei einer Behandlung. Mögen Sie mal einmal ausführen, was da passieren könnte?
Also vielleicht muss man einmal kurz sagen, welche Behandlungen es überhaupt gibt.
Genau, da wollen wir auch noch zu sprechen kommen, auf jeden Fall, ja, gerne.
Die Behandlungsmöglichkeiten, einmal zu unterscheiden zwischen den konservativen Behandlungsmöglichkeiten, also wie kann man eine gesunde Lebensführung gestalten, und dann die invasiven Verfahren. Und bei den invasiven Verfahren, also mit den, mit anderen Worten, Verfahren, bei denen man eingreifen muss, da gibt es das, was die Neurochirurgen als Therapie durchführen, das sogenannte Clipping. Da wird also von außen gearbeitet. Man muss also den Schädelknochen eröffnen. Das geht in einem sehr kleinen Bereich unter dem Mikroskop und auch sehr schonend. Das ist ein Verfahren, was es schon relativ lange gibt, etwa seit den 60er Jahren, dass man da einen Gefäßclip auf das Aneurysma draufsetzen kann. Kann man sich vereinfacht wie eine Wäscheklammer vorstellen, die aber nicht aus Plastik ist, sondern aus Titan.
Und deutlich kleiner als eine handelsübliche Wäscheklammer.
Das kommt auf die Aneurysmen an, also die ganz großen Aneurysmen, die brauchen dann manchmal
2 Zentimeter, sagten Sie ja.
Ja, da sehen dann die Clips auch schon größer aus.
Okay.
Mhm. Und das, womit ich mich als interventioneller Neuroradiologe beschäftige, das sind diese sogenannten endovaskulären Verfahren, also durch das Gefäß hindurch, wo man also mit einem Katheter durch die Leiste vorgeht und dann, also mit mehreren Kathetern, die ineinander gesteckt sind, in das Aneurysma bewegt. Und da wiederum das älteste Verfahren ist das sogenannte Coiling. Eine Coil ist das englische Wort für eine Spirale.
Ja.
Und das sind Platindrähte, die spiralförmig aufgewickelt sind und mit denen man letztlich das Aneurysma vollstopfen kann. Und dadurch verlangsamt man den Blutfluss im Aneurysma, sodass das Blut da drin gerinnt und der Blutfluss zum Stehen kommt und im besten Fall das Aneurysma dadurch dann verschlossen ist. Und als drittes Verfahren kann man noch nennen, in manchen Fällen kann man den Abschnitt, wo das Aneurysma sitzt, eventuell auch ganz zumachen, ganz verschließen. Das kann man natürlich nur, wenn das entweder nicht gebraucht wird vom Gehirn, um ja ausreichend mit Sauerstoff und anderen Dingen versorgt zu werden.
Ja.
Oder indem man zusätzlich noch dann durch die neurochirurgischen Kollegen einen Bypass anlegt, um dann über einen Umweg doch das Blut zum Gehirn zu führen. Und die Risiken letztlich bei all den Therapieverfahren kann man zusammenfassen als Risiken, die ein Gerinnsel bilden könnten oder durch Blutungsstörungen verursachen. Also entweder dadurch, dass das Gerinnsel Hirnarterien verlegt oder dadurch, dass Hirnarterien eingeengt werden. Also wenn das Gehirn nicht genug Sauerstoff bekommt, dann kann es absterben. Das wäre so das klassische, der klassische Mechanismus beim Schlaganfall. Und das andere Risiko ist das Auslösen einer Blutung.
Ja.
Mit anderen Worten, das Platzen des Aneurysmas durch den Eingriff.
Okay.
Und beides.
Das, was man ja nun absolut verhindern möchte.
Genau.
Und das ist ja der negativste Effekt dabei.
Genau. Und ja, die Frage ist natürlich, wie häufig können solche schweren Komplikationen vorkommen? Und das kommt sehr auf den Eingriff an. Das reicht von so einem klassischen Eingriff, wo keine besonderen Risikofaktoren vorliegen, so etwa 3-5% Risiko für schwere Komplikationen, aber auch bis zu 15% oder auch selten höher bei riskanteren Eingriffen.
Ja.
Und ja, letztlich führt einen das wieder zurück zu dieser Waage, dem Risiko des Spontanverlaufs. Also wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer gefährlichen Blutung kommt, im Vergleich dazu, wie groß das Risiko des Eingriffs ist. Und man empfiehlt natürlich nur dann einen Eingriff, wenn man denkt, dass das Eingriffsrisiko immer noch relevant niedriger ist als das Spontanverlaufsrisiko. Ja.
Das heißt, das ist genau Ihre Aufgabe als Arzt, abzuwägen, welche Gefahr ist größer, kann was beim Eingriff passieren oder kann dieses Aneurysma platzen?
Ja, das ist eine der wesentlichen Aufgaben, die Durchführung des Eingriffs natürlich auch. Aber
richtig, natürlich. Mhm.
Das ist ein Prozess von vorher gemeinsam mit den Patienten die Entscheidung treffen, beziehungsweise die Entscheidung müssen natürlich die Patienten selbst treffen, aber es ist wichtig, dass diese Entscheidung in einem interdisziplinären Zentrum, das mit Erkrankungen und Verfahren an den Hirnarterien Erfahrung hat, beraten werden und dass die bei der Entscheidung auch begleitet werden.
Sie haben ja nun öfter mit Patienten zu tun, bei denen jetzt ein Aneurysma diagnostiziert worden ist. Wie reagieren diese Menschen so in der Regel? Also es ist ja immer was Beunruhigendes und wie gesagt, wir hatten eben auch darüber gesprochen, es ist eine potenzielle Gefahr da, dass man schwere Folgen oder den Tod davon tragen kann. Ja, wie reagieren die meisten Menschen und wie gehen sie damit um?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es ist durchaus häufig, dass das sehr belastend ist für die Patienten. Mhm. Wie gesagt, das ist ja häufig erstmal ein Zufallsbefund. Man geht für eine Kopfschmerzabklärung oder für eine Schwindelabklärung in ein MRT und dann wird etwas ganz anderes gefunden, was damit gar nichts zu tun hat.
Das hatte man in der Regel ja auch nicht erwartet. Das ist ja erstmal, ich sag mal, ein kleiner psychischer Schock wahrscheinlich für die meisten.
Absolut. Also, und die Leute haben natürlich im Internet gestöbert, bevor sie zum Beratungsgespräch kommen. Und dort tauchen dann Begriffe wie tickende Zeitbombe auf, die ich übrigens selbst nie sagen würde, eben weil es so viele Aneurysmen gibt im Vergleich zu denen, die dann behandelt werden müssen. Wichtig ist, dass man entsprechend beraten wird. Es gibt ein paar Faktoren, die man beeinflussen kann bei der Lebensführung. Und wichtig ist dann auch, dass man vor dem eigentlichen Eingriff einmal eine Katheterangiografie durchführt in allermeisten Fällen, weil kleinere Aneurysmen, die können dem MRT oder auch dem CT, mit dem man ja auch Gefäße darstellen kann, entgehen. Und deswegen ist eigentlich der Standard, vorher erst einmal eine diagnostische Katheterangiografie durchzuführen, um nach weiteren Aneurysmen zu suchen und auch um die Form des Aneurysmas beurteilen zu können, weil man weiß, dass wenn so ein Aneurysma nicht kugelrund wie ein Fußball ist, sondern unregelmäßig geformt ist, dann ist auch das Risiko höher, genauso wie wenn man im zeitlichen Verlauf sieht, dass ein Aneurysma sich in der Form verändert, wächst oder eben eine andere Konfiguration hat, dann ist das Risiko, dass es zu einem Platzen des Aneurysmas kommen könnte, erhöht.
Wenn Patient und Arzt sich erstmal entscheiden, nicht zu operieren, erfolgt dann eine regelmäßige Nachkontrolle, dass man das Aneurysma weiter beobachtet oder wie sieht der weitere Prozess dann aus?
Das ist genau richtig. Also man würde in jedem Fall ein Aneurysma kontrollieren, jetzt mal von Fällen abgesehen, wo man sagt, da gibt es aufgrund einer Krebserkrankung ganz andere Baustellen, sodass das Risiko durch das Aneurysma jetzt nachrangig einzuordnen ist, dann würde man Verlaufskontrollen empfehlen, weil eben, wie gesagt, das Wachstum des Aneurysmas oder die Konfigurationsveränderungen oder auch das Entstehen neuer Aneurysmen, also wer einmal ein Aneurysma hat, hat auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an anderen Stellen neue Aneurysmen zu entwickeln. Dass egal, ob behandelt oder nicht behandelt, den Patienten wird eine kontinuierliche Verlaufskontrolle empfohlen. Das kann man dann auch mit dem MRT machen und dafür muss man auch kein Kontrastmittel geben. Die MRT-Untersuchungen haben die Möglichkeit, Gefäße auch darzustellen, ohne dass man ein Kontrastmittel geben muss. Ja. Insofern ist das schonend möglich.
Und in welchen Abständen sollte dieses Monitoring erfolgen?
Man startet üblicherweise nach einem Eingriff mit einem kürzeren Intervall, macht auch einmal nochmal eine Katheterangiografie und dann stellt man um auf dieses MRT-Kontrollverfahren, startet meistens dann mit dem MRT 2 Jahre nach dem Eingriff, dann nach weiteren 3 Jahren und dann so im 5-Jahres-Intervall, wenn man keine Veränderungen sieht, kann man das Intervall dann größer werden lassen, weil dann
die Zeitspanne weiterfassen.
Die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass es zum Wachstum kommt.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Mattis, für diese Ausführung. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie sprachen ja auch eben schon deutet das an, eine gewisse Lebensführung kann sich mit Aneurysma empfehlen, aber kann man auch präventiv grundsätzlich was tun, damit das Risiko sinkt, ein Aneurysma zu bekommen? Gibt es da Möglichkeiten, was man in seiner Lebensführung machen kann?
Ja, stimmt. Das Thema Risikofaktoren, das haben wir noch ein bisschen ausgespart. Es gibt zwei ganz wesentliche Faktoren, die man beeinflussen kann. Und das ist einmal nicht rauchen, denn wir wissen, dass das Rauchen sowohl Entstehen von Aneurysmen, zum Wachsen von Aneurysmen und zum Platzen von Aneurysmen beitragen kann. Und so ist das auch mit hohem Blutdruck. Hoher Blutdruck, wenn man den bekanntermaßen hat, ist es wichtig, den gut einzustellen, auch gemeinsam mit Hausärzten intensiv dran zu bleiben. Am besten ist es auch, wenn man nicht nur dann einmal im Quartal beim Hausarzttermin den Blutdruck messen lässt, sondern am besten hat man ein Blutdruckmessgerät zu Hause und misst damit regelmäßig mal und auch in anderen Situationen, die vielleicht von der Tageszeit anders sind, als wenn man sonst zum Arzt geht. Ja, das sind die Faktoren, die man am meisten beeinflussen kann. Ansonsten gilt die Empfehlung durchaus, körperlich aktiv zu bleiben. Häufig kommen die Patienten mit Empfehlungen in die Sprechstunde, sie sollten sich körperlich nicht belasten. Dafür gibt es aber überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz, also keine Belege dafür, dass das irgendetwas bringt, sich in Watte zu packen. Andersrum ist gut belegt, dass eine körperliche Inaktivität negative Folgen für den Körper hat. Also eine normale körperliche, sportliche Belastung, auch mit Ausbauertraining, ist in meinen Augen empfehlenswert. Ja. Auch wenn ein Aneurysma platzt, dann ist es, also es ist wie mit dem Autoreifen, das wird in dem Moment platzen, wenn man gerade über einen Hubbel fährt. Aber trotzdem sind die Folgen durch die körperliche Inaktivität sicherlich nochmal gravierender.
Richtig,
und dann wird noch diskutiert, dass wenn ein Aneurysma besteht, dass die Einnahme von Aspirin die Entzündung in der Aneurysmawand etwas reduzieren kann. Und da gibt es aber noch nicht sehr weitreichende wissenschaftliche Evidenz für. Das schließt man eher aus bestimmten klinischen Studien, die eigentlich ein anderes Ziel hatten. Aber es könnte sein, dass das Einnehmen von ASS einen schützenden Effekt hat. Erstmal klingt das ja kontraintuitiv. Das ASS macht das Blut ein bisschen dünner und man will ein blutendes Aneurysma verhindern. Aber es ist wohl so, dass selbst wenn es unter dem Aspirin zu einer Blutung kommt, ist das klinische Ergebnis bei diesen Patienten nicht schlechter gewesen, als wenn es ohne ASS passiert.
Ja. Würden Sie denn tatsächlich zu einer regelmäßigen Einnahme von ASS raten? Also würden Sie das empfehlen? Man weiß ja, dass ASS, Aspirin und ähnliche Schmerzmittel ja nun auch insbesondere sehr magenschädigend wirken können. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wenn es einen Grund gibt, das ASS einzunehmen, dann kann man das mit Magenschutzmedikamenten, da gibt es ja dann auch welche, die die Säureausschüttung im Magen reduzieren, üblicherweise gut in den Griff kriegen. Aber weil, wie gesagt, die wissenschaftlichen Belege auch nicht so hoch sind, empfehle ich das jetzt nicht bei jedem Aneurysma, das ASS einzunehmen. Es sei denn, wenn wir dieses Coiling durchführen und zusätzlich einen Stent implantieren wollen. Es gibt da noch ein paar andere Verfahren, so flussmodellierende Implantate, die also den Blutfluss im Gefäß lassen und aus dem Aneurysma herausholen. Das sind so ganz engmaschige Gitterstrukturen. Oder wenn man einen Stent mit einer etwas größeren Maschenweite einfach vor das Aneurysma legen muss, weil das Aneurysma so eine breite Basis hat, dass diese Spiralen sonst rausplumpsen würden. In diesen Situationen, da bekommen die Patienten aus anderen Gründen von uns das ASS und meistens noch ein weiteres Medikament, was die Blutplättchen hemmt, weil das einfach nötig ist, um zu verhindern, dass das Gefäß zu thrombosiert, also dass die Blutplättchen das Gefäß zusetzen. Wir müssen also eine Zeit lang das Blut dünner machen, bis dieses Fremdmaterial im Körper überwachsen ist. Und dann kann man das meistens so nach 3 bis 6 Monaten wieder rausnehmen. Aber zur eigentlichen Frage, das ASS wird nur dann von mir in Bezug auf das Aneurysma empfohlen, wenn wir nicht wirklich eine sinnvolle invasive Therapie anbieten können. Es gibt manchmal ganz große aneurysmatische Veränderungen, wo wir einfach sehen, dass das Blutungsrisiko durchaus hoch ist und auch das Risiko daran zu versterben, aber gleichzeitig das Eingriffsrisiko auch so hoch ist, dass man das eigentlich nicht sinnvoll empfehlen kann. Und dann ist es häufig eine Empfehlung, dass man zumindest die Einnahme von ASS einnimmt in der Hoffnung, muss man ehrlicherweise sagen, es ist mehr Hoffnung als wissenschaftlicher Beleg zum aktuellen Zeitpunkt, dass dadurch der Fortschritt dieser großen Aneurysmen etwas eingedämmt werden kann.
Ja, Dr. Mattis, vielen Dank für diese spannenden und ausführlichen Informationen rund um das Thema Aneurysma. Wir fassen nochmal zusammen. Rund 2 Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen, was ja durchaus eine beträchtliche Anzahl ist. Nichtsdestotrotz, die Diagnose Aneurysma ist kein Grund, um gleich in Panik zu verfallen. Grundsätzlich ist es wichtig, man sollte sich beraten lassen, aufklären lassen und regelmäßig eben nachschauen lassen, wie sich ein Aneurysma entwickelt. Und wenn es dann doch eben zu einer Operation kommen muss, auch dann weiß man, ist man zum Beispiel bei Ihnen in guten Händen und man lässt sich und es lässt sich eine Lösung finden, wie man damit umgehen kann.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, fürs Kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bald wieder. Ich darf Ihnen nochmal danken, Herr Dr. Mattis, und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke ebenso.
Danke.